Your life could depend on this. Don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. They are fast, faster than you could believe. Don't turn your back. Don't look away and don't blink. Good luck.
Comport 329, Beschneidebatte. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 329. Comport, den ich am heutigen, inzwischen ist es ein bisschen grau und der Regen droht auch schon anzukommen, Freitag, dem 20. Juli 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 10:44.
Jawohl. Und den 202. müssten wir haben. Genau, den 202. Tag dieses Jahr. Das Intro nebenbei kommt aus einer relativ berühmten Doctor Who-Folge. Und das habe ich eigentlich nur deswegen hier versteckt, weil demnächst die Klichter auch mal ein Outro sich darauf bezieht. Wo man sonst die Referenz nicht versteht. Mhm. Ja. Was es hier aber wieder gibt, ist die übliche Dreiteilung. Nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Finnboy Mafia und Space. Und was ihr hier hören könnt, wenn ihr jetzt einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich mal wieder Regierung und Wirtschaft eingefunden haben, wobei in der Regierung die Beschneidebatte einen nicht unwesentlichen Teil eingenommen hat. 14 Grad, scattert Klauensicke. Boah, geht so. Cool Greetings, die 14 Grad, Windschirm wie 14, Komfortlevel wie 13 und der Wind macht irgendwas zwischen 19 und 31 km/h aus dem Wäscht. Hier riecht es irgendwie so ein bisschen nach was Gegrülltem. Aber ja. Irgendwas macht hier Klonkerräusche. Was macht hier Klonkerräusche? Das Kabel? So. Sodele, dann hätten wir da mal. Erstmal die Regierung geht los mit Bußmelde. Habe ich bei Bonhoeffer gefunden. Habt ihr euch auch gefragt, wie es dazu kommt, dass die CSU das Meldegesetz so bürgerunfreundlich gemacht hat? Hier ist die Antwort. Laut Taz arbeitet der Bosbach nebenbei als Berater für eine Telefonmarketingfirma. Na, dann ist ja alles klar. Hat immer noch Klonk. Egal. Ist mir letzten Freitag hier reingefallen. Auch am letzten Freitag gab es den Seetüffer, weil nämlich die EU-Kommission laut drüber nachdenkt, oder irgendwo da aus Brüssel, und was aus Brüssel kommt, müssen wir umsetzen, denkt jemand laut drüber nach, TÜV einmal im Jahr zu verlangen. Und nicht so, wie wir es jetzt haben, dass bei Neukauf erst nach 3 Jahren das erste Mal kontrolliert werden muss, danach alle 2. So, und da meint der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer, er müsste jetzt Front machen gegen die Pläne der EU-Kommission für einen jährlichen TÜV für alte Autos. Was angesichts solcher Vorschläge aus Brüsseler Amtsstuben wirklich gebraucht werde, sei ein TÜV für die EU-Bürokratie, sagte Seehofer. Jährliche Prüfungen für Autos und Motorräder seien nicht notwendig, aber teuer und lästig. Die EU-Kommission will Autos ab dem 6. Jahr jährlich zur Untersuchung schicken, statt alle 2 Jahre. Und ich dachte, was aus Brüssel kommt, müssen wir umsetzen. Also der Nächste, der irgendwie Vorratsdatenspeicherung aus dem Hut zaubert, mahnt davon abgesehen, dass er sich mit den großen Löschaktionen der Geheimdienste immer noch, sagen wir mal so, mir fehlen da immer noch Begründungen, wie das denn eigentlich zusammenpassen soll. Aber ja, mal ganz davon abgesehen, seit bekannt ist, dass die Geheimdienste sorgfältig Daten löschen von den Nazis, habe ich auch noch nicht wieder vernommen, dass irgendwer mal nach Vorratsdatenspeicherung gelangt hat. Aber ja, also das nächste Mal, dass jemand mir erzählt, das kommt aus Brüssel, das müssen wir umsetzen, halte ich dem den jährlichen TÜV vors Gesicht und sage, ach, wirklich? No, aber hey. Schwupp. Dann gab es auch den Ram-TÜFer. Der ist mir dann allerdings erst am Samstag in die Finger gefallen. Sollte ich das Kabel irgendwo anders langbringen? Egal. Weil nämlich auch Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer die Pläne der EU-Kommission zur Verkürzung der TÜV-Fristen für Autos im Verkehrsministerialrat stoppen will. Der Blöd-Zeitung sagte Ramsauer, dass sich das in Deutschland geltende Verfahren bewährt habe. An dem Modell könnten sich andere Staaten orientieren. Ramsauer wies aber auch darauf hin, dass Deutschland gegen die Pläne kein Veto einlegen könne. Na, oh, dann ist das gut. Das kommt aus Brüssel, das müssen wir umsetzen. sieht nicht so aus. Also, vielleicht gibt es ja noch irgendwo versteckte Regelungen, aber ja. So, und dann habe ich hier in einen Topf reingemischt die Beschneiderbatte. Weil nachdem letzte Woche sich die Rabbinerkonferenz gemeldet hatte, übrigens anders als ich letzte Woche noch erzählt habe, haben sie doch den Gottwin gezogen und verkündet, ja, also wenn wir nicht unsere 8 Tage alten Kinder beschneiden dürfen, dann gibt es keine jüdische Religion mehr. Das ist ja fast so schlimm wie unter Adolf. Oder nein, das ist das Schlimmste direkt nach Adolf, irgendwie so. Ja, also da ging jedenfalls dann, nachdem die Rabbiner aufgeschrien haben, ne, eine Woche vorher, die muslimischen Vertreter, die haben sich da auch schon echauffiert. Das war allerdings irgendwie in der Politik, ja, pff, mei, das sind ja nur Islamisten. Und dann kommen die Rabbiner und sagen, ja, das geht aber gar nicht, wegen, weil das haben wir schon immer so gemacht. Na, wo kämen wir denn hin? Das ist ja wie Holocaust. Ist das gerade eine... Also wenn das jemand anders machen würde, dann hätte ihr aber ganz schnell die... Ihr dürft doch nicht den Holocaust verkleinern. Das geht doch nicht. Das ist doch ganz so schlimm. Rausgeholt. Aber ja, also jedenfalls ging das dann erstmal los, damit das dann also auch den Politikern aufgefallen ist. So hoch, da müssen wir uns jetzt ins Benehmen setzen. Ging los am Samstag mit dem Bundesgesundheitsbar, der prüfen will, ob sich eine Legalisierung religiös begründeter Beschneidungen im Patientenrecht regeln ließe. Nur nochmal fürs Mietmeißeln. Das Landgericht Köln. Manns davon abgesehen, das Urteil als solches ist von Anfang Juni, Anfang Mai, öffentlich bekannt geworden, dass es da ein Urteil gibt, ist es in der FTD am 25. Juni. 26. Juni ist mir es im Lawblog das erste Mal begegnet. Die Radionachricht ist noch in derselben Woche mir über den Radar gehuscht. Und nachdem jetzt die Rabbiner sich echauffieren, fällt es dann auch mit der Politik auf. Schon interessant, ne? Aber ja, also jedenfalls argumentieren ja auch die Kölner Richter nicht mit irgendwie Patientenrecht, bla, Fasel, sondern die argumentieren damit, das sei eine Einschränkung des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit des Kindes. Ja, Artikel 2 Grundgesetz. Also schon irgendwie so nicht was ganz was Kleines. Wo sie dann auch der Meinung sind, dass das etwas ist, wo auch eine Einwilligung der Eltern nicht ausreichen würde, um darin einzugreifen. So, und jetzt kommt der BAR also auf die Idee, naja, man könnte es ja im Patientenrecht unterbringen. Inwiefern bricht das Patientenrecht dann nicht das Grundgesetz? Inwiefern kann also das Patientenrecht an der Stelle überhaupt grundgesetzkonform sein, wenn es etwas ermöglicht, was laut Grundgesetz so nicht möglich sein darf? Gut, im Grundgesetz steht jetzt nicht drin, eine Beschneidung von 8 Tage alten Jungen ist verboten. Na, mal ganz davon abgesehen, dass wenn man dann mal genau hinguckt, die jüdische Religion die einzige ist, bei der man noch irgendwie aus dem Schrifttum argumentieren kann, dass das aber zwingend notwendig sei, dass Kinder beschnitten werden müssen. Die dann aber auch gleich noch im reifen Alter von 8 Tagen nach der Geburt sich dieser Prozedur und das ohne Betäubung unterziehen dürfen. Also mindestens das ohne Betäubung kann man dann schon argumentieren, dass sie in dem Alter keinen Schmerz verspüren, das ist veraltete Theorie. Oder so ist gerückt, mach das, das kann dann aber locker mal unter Folter verbucht werden. Aber hey, also jedenfalls, der BAR wollte das dann irgendwie im Patientenrecht unterbringen. Blub. Er wolle die Beschneidung bei Juden und Muslimen als Ausdruck religiöser Selbstbestimmung straffrei halten. Weil das haben wir schon immer so gemacht. Na, das ist irgendwie, wie war das? In den östlichen Ländern war das auch eine ganze Weile ganz doll böse verboten. Es gibt also jetzt eine ganze Generation, wenn es denn nur eine ist, von Menschen jüdischen Glaubens, die, insbesondere die männlichen, sich nicht haben beschneiden lassen. Und die, wie formuliere ich es jetzt vorsichtig, kein offensichtlich erkennbares Problem mit ihrer Religionsausübung haben. Ja, also mal ganz davon abgesehen, wenn man jetzt sagt, Gott hätte den Menschen nach seinem Antlitz erschaffen. Ja, okay, Antlitz, nicht Schwanz. Aber ne, so frei nach dem Motto, alles, was am Menschen dran ist, ist perfekt, weil Gott hat es so erschaffen. Gott macht doch keine Fehler. Dann frage ich mich eh, wieso soll man dann irgendwelche Körperteile abhacken? So, aber ja. Also mal ganz davon abgesehen, es gibt irgendwie eine UN-Kinderrechtskonvention, die auch Deutschland ratifiziert hat, in der körperliche Unversehrtheit auch nochmal ein eigener Punkt ist. Aber hey, was kümmern uns so eine Dinge, wenn wir schon das Grundgesetz mit Füßen treten? Da können wir auch hier gleich noch weitermachen. Also mal ganz davon abgesehen, wenn man ja irgendwie mit Religion alles begründet kriegt, dann wird's echt dünn. Vor allen Dingen die Argumentation, ja, aber Beschneidung von Mädchen geht dann nicht. Weil, da gibt's ja wohl dann auch irgendwie verschiedene Sachen, die man dann Mädchen abschneiden kann. Und je nachdem, was man abschneidet, kann man dann durchaus argumentieren, das muss aber dann genauso erlaubt sein. Na, beziehungsweise, wenn jetzt irgendwelche Religionen anfangen, sich Sonderrechte rauszunehmen, wo man zumindest das mit der Grundrechtskonformität bedenklich sehen kann, wirft das eh die Frage auf, wo kommen wir dann eigentlich wieder raus? Was ist dann alles erlaubt wegen irgendwie da Religion, ne? Also meine Religion gebietet mir, dass ich dumm schwafelnde Politiker ermorden darf. Ihr könnt mich jetzt nicht davon abhalten. Ihr begrenzt uns meine Religionsfreiheit. Oh, aber hey. Ähnlich äußerten sich die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Böhmer. Unionsfraktionschef Kauder regte an, auf der Sondersitzung des Bundestags in dieser Woche dazu eine fraktionsübergreifende Resolution zu beschließen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Graumann, sagte der Passauer Neuen Presse, die große Verunsicherung auf der ganzen Welt verbinde sich mit der Frage, ob jüdisches Leben in Deutschland weiter möglich sein werde. Weil, wenn ihr euren Kindern nicht Körperteile abhacken dürft, dann ist Religion nicht mehr möglich. Es scheint mir nicht offensichtlich, wie der Zusammenhang funktionieren soll. Aber vielleicht bin ich auch zu religiös für sowas. So, am Sonntag gab es dann die Rabbi-Schneiderung, weil religiös motivierte Beschneidungen nach Ansicht des Vorsitzenden der Allgemeinen Rabbinerkonferenz in Deutschland, Henry Brandt, gesetzlich abgesichert werden müssen. Verantwortungsbewusste Beschneidungen müssten vollkommen legal weitergehen dürfen, schreibt der Brandt in der Blöd am Sonntag. Es reiche nicht, Beschneidung nur straffrei zu stellen. Was genau will er? Und was heißt eine, verantwortungsbewusste Beschneidung? So ganz blöd. Wenn wir das hier als medizinischen Eingriff betrachten, dann ist A erstmal die Frage, warum ein medizinisch nicht angezeigter Eingriff bei Kleinstkindern, ne, 8 Tage alt, überhaupt nötig sein soll. Ja, weil nötig ist er nicht und selbst da, wo er medizinisch angezeigt ist, wird nicht ein 8 Tage altes Kind schon unter das Messer gepackt. Und wenn ein Kind unter das Messer gepackt wird, dann im Zweifelsfall mit genügend Schmerzmitteln, dass es nichts davon mitkriegt. Vollnarkose. Ja, weil sonst hinterlässt da sowas nämlich bleibende Schäden, Schmerzgedächtnis. Gibt's. Und ja, das ist noch nicht so lange bekannt, dass es das gibt. Aber hey, wenn ihr euch jetzt hinstellt und sagt, aber wir haben das schon immer so gemacht, dann ist das eine verdammt dünne Argumentation. Weil wir es schon immer so gemacht haben, zählt als Argumentation nicht wirklich viel in einer wissenschaftlichen Debatte. Aber die wollt ihr, glaube ich, auch gar nicht. Vor allem sich dann hinzustellen und zu sagen, also straffrei reicht nicht. Ja, was wollt ihr denn eigentlich? Wo wollt ihr denn eigentlich hin? Und vor allen Dingen hat dann ja wirklich der Bundestag das klitzewinzige Problem, wenn für die zwei großen Religionen, Judentum und Islam, erlaubt wird, dass Eltern bestimmen dürfen, dass ihren Kindern irgendwas abgeschnitten wird. Ihren männlichen Kindern. Wie soll dann eine Abgrenzung zu irgendeiner anderen Religion verlangt, aber dass weiblichen Kindern irgendwas abgeschnitten wird, funktionieren, ne? Weibliche Beschneidung. Die ist ja ganz doll böse geächtet. Ja, und irgendwie Tieren darf man nichts abschneiden, wegen, das würde denen ja unnötig Schmerzen verursachen. Aber Menschen darf man was abschneiden ohne Betäubung? Sagt mal, seid ihr noch ganz bei Trost? Ja, also die Argumentation wird dünn. Aber das hat dann niemanden daran gehindert, die Debatte noch weiterzuführen. Die ging dann nämlich mit Justizministerin Leuthäuser Schnarrenberger weiter, die deutlich gemacht hat, dass eine gesetzliche Regelung zur religiösen Beschneidung Zeit braucht. Die FDP-Politikerin sagte im Bayerischen Rundfunk, derzeit werde eine gesetzliche Klarstellung im Familienrecht, beim Sorgerecht und im Patientenrechtgesetz überprüft. Dies sei aber nicht so einfach. Frau Leuthäuser Schnarrenberger bezeichnete das umstrittene Kölner Urteil als Einzelfallentscheidung. Man sollte jetzt nicht so tun, als hätte dieser Richterspruch weitgehende Bindungswirkung. Nee, hat er auch nicht. Ist ja schließlich kein BGH oder BFFG, was da geurteilt hat. Aber wenn ihr auf ein BGH oder BFFG-Urteil ankommen lassen wollt, könnte euch locker passieren, dass die dann ähnlich urteilen könnten. Weil also zumindest die Argumentation, das muss aber erlaubt sein, weil wir haben das schon immer so gemacht, ist juristisch nicht haltbar. Ja, weil wir haben schon ne, ganz andere Dinge juristisch schon gemacht. Also das Putzigste ist ja, dass dann auch Leute sich plötzlich hingestellt haben und gesagt haben, ja, aber das ist religiös hier vorgeschrieben, ne, da Bibelzitat. Ja, das ist dieselbe Bibel, wo Männer, die mit Männern wie mit Frauen verkehren, gesteinigt gehören. Na, wo dann aller spätestens einem auffallen darf, dass Homosexuelle vielleicht ein geringfügiges Interesse daran haben könnten, auf der Bibelstelle nicht so lange zu verweilen. Weil sonst könnte noch jemand mit einem Korb Steine vorbeikommen. Steine, frische Steine, große Steine, kleine Steine. Ne? Aber ja. Also ja, natürlich ist das eine Einzelfallentscheidung. Und dann gab es auch noch Schröder, auch Bundesfamilienministerin Christina Schröder macht sich für die Legalisierung von religiösen Dummfugbeschneidungen stark. Jüdisches und muslimisches Leben in Deutschland dürfe nicht unmöglich gemacht werden, erklärte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Eine verantwortungsvoll durchgeführte Beschneidung von Jungen müsse deshalb weiterhin möglich sein. Bei einer Gesetzesänderung werde sich Schröder im Sinne des Kindeswohls jedoch intensiv mit Fragen wie einer Betäubung der Betroffenen befassen. Alleine die Tatsache, dass es genügend Videos im Netz gibt, bei denen Kinder unbetäubt Körperteile abgenommen werden, die Gerüchten zufolge von genügend Nerven durchzogen sind, dass das richtig ganz böse, ganz doll schlimm wehtut, wenn da irgendwie auch nur irgendwas rankommt. Nicht, dass ich da irgendwie jemanden ausprobieren lassen wollen würde bei mir, aber ne, das soll ganz doll böse wehtun. Und das dann unbetäubt. Also da aller spätestens hört der Spaß dann aber auf jeden Fall auf. Na, Vollnarkose, Jungs. Vollnarkose und Lokalanästhesie. Beides zusammen. Darunter braucht ihr gar nicht erst anfangen zu argumentieren. Und wenn eure Religion sagt, dass ihr bei Lebendem, ne, weil sonst kann man ja auch kommen, hier, ich bin Azteke, ich muss Jungfrauen opfern. Es muss doch möglich sein. Das ist eine jahrtausendealte Tradition. Hm? Weil wir es schon immer so gemacht haben. Die Argumentation ist dann nämlich ganz schnell total lächerlich. Aber ich weiß gar nicht, haben Azteken Jungfrauen geopfert? Auf jeden Fall haben die lebende Menschenopfer. Da gibt es ja genügend Beweise davon gemacht. Und dann gab es die Forderung der Koalition. Die Fraktionen von Union und FDP fordern von der Bundesregierung einen Gesetzentwurf schon für den Herbst. Diese solle Straffreiheit für die medizinisch fachgerechte Beschneidung garantieren. Was ist denn medizinisch fachgerecht? Na, medizinisch fachgerecht ist, dass nur das gemacht wird, was medizinisch notwendig ist. Medizinisch notwendig wird im Zweifelsfall in einem Alter erst operiert, wenn tatsächlich erkennbar ist, dass die Vorhaut verengt ist. Das schließt schon mal die im Alter von 8 Tagen jüdische Behandlung aus. Bei den Muslimen ist es übrigens so, dass im ganzen Koran es keine Regelung gibt, die das vorschreibt. All dieweil da nämlich ein Herr Jesus, das seinen Jüngern schon gesagt hat, ach übrigens, die körperliche Beschneidung, die ist gar nicht wichtig, wie dieses im Geist zur Religion dazugehörst. Ja, und nachdem der Koran ja die bestehenden, vor ihm bestehenden Bücher mit aufgenommen hat, ist Jesus da auch als einer von mehreren Vorgängern mit drin. Aber ja. Union und FDP setzen demnach darauf, dass sich SPD und Grüne dem Vorschlag anschließen. Die Beschneidung von Jungen verteidigen die Abgeordneten in dem Entwurf als jahrtausendealte Praxis. Also das ist dann schon mal so, ja, weil wir es schon immer so gemacht haben. Ja, schön. Also meine Religion schreibt vor, dass ich Vollidioten verkloppen darf, weil ich es schon immer so gemacht habe. Und ihr dürft euch nicht wehren, weil meine Religion schreibt das vor, wenn ihr mich daran hindern wollt. Ja, also das ist wirklich so ein total dummes Argument. Ja, aber ein Staat, wo der Staat Kirchensteuer einzieht, wo man beim Arbeitslosengeld noch nicht mal mehr eine Möglichkeit hat, den Kirchensteuereinzug zu verhindern, weil da wird einfach mal pauschal eingezogen, egal ob man in der Kirche ist oder nicht. Da ist das mit Trennung von Staat und Kirche sowieso nur begrenzt gegeben. Dann gab es die Risalition, weil die Fraktionen von Union, FDP und SPD sich auf eine gemeinsame Resolution zum Recht auf religiös begründete Beschneidungen von Jungen verständigt hätten. Darin fordern sie die Bundesregierung auf, mit einem Gesetz die Straffreiheit sicherzustellen. Dabei müsste das Kindeswohl, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, die Religionsfreiheit und das Recht der Eltern auf Erziehung berücksichtigt werden. Da ist aber gerade das Problem, dass da nämlich Kindeswohl und körperliche Unversehrtheit des Kindes mit der Religionsfreiheit, im Zweifelsfall der Eltern, kollidieren. Jetzt ist die Frage, dürfen die Eltern bestimmen, dass die körperliche Unversehrtheit des Kindes aus medizinisch nicht gegebenem Grund beeinträchtigt wird? Und da ist halt der singende und springende Punkt, an dem genau das Urteil langgelaufen ist und gesagt hat, Moment, bei der Abwägung der verschiedenen Rechte sind die Richter der Meinung des Oberlandesgerichts Köln, dass die körperliche Unversehrtheit des Kindes wichtiger ist als die Religionsfreiheit, die Freiheit, ihre Religion inklusive sämtlicher Forderungen auszuüben der Eltern. Übrigens, die ganze Geschichte ist deswegen überhaupt erst vor Gericht gelandet, weil, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Vorsicht, gefährlich ist nur aus den Nachrichten und aus irgendwelchen Kommentaren im Internet wissen, weil die muslimische Mutter, beziehungsweise das ist also eine muslimische Beschneidung, die ist nicht im Alter von 8 Tagen passiert, sondern halt, irgendwas Jahre nach der Geburt. Da ist die Mutter also mit ihrem Kind nach Köln gefahren, hat da einen entsprechenden Beschneider tun lassen und danach ist es zu Komplikationen gekommen, wobei mir jetzt nicht ganz klar ist, ob das Komplikationen waren oder nur scheinbare Komplikationen. Auf jeden Fall hat da was geblutet und die Mutter ist dann panisch geworden, hat das Kind in ein Krankenhaus gebracht. Und da haben die Ärzte gesagt, Moment, da ist irgendwie da was behandelt worden, das tut doch gar nicht Not. Haben das Ganze dann zur Anzeige gebracht, weil, ne, wo kämen wir auch hin, wenn Ärzte nicht Gewalt gegenüber Kindern anzeigen würden? Auch das ist ja immer eine Forderung, die von der Politik immer wieder gerne hochgebracht wird. Hier haben die Ärzte dann einfach mal das zur Anzeige gebracht. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, das Ganze ist vor Gericht gelandet. Und erst das Landgericht Köln, das hat allerdings argumentiert, das sei, oder nee, das Amtsgericht, also auf jeden Fall die erste Instanz hat gesagt, nee, das geht gerade noch so in Ordnung. Die nächste Instanz hat dann gesagt, nee, geht nicht in Ordnung. Der Beschneider ist allerdings nicht verurteilt worden, weil er hätte Verbotsirrtum irgendwie so, er hätte nicht wissen können, dass das verboten wäre. Und deswegen ist er diesmal straffrei und dadurch, dass er nicht verurteilt wurde, gab es dann auch keine weitere Instanz, weil niemand irgendwie die Notwendigkeit gesehen hat, das bis vor den BGH zu prügeln, um dann mal eine höchstrichterliche Antwort zu bekommen, wie denn jetzt nun eigentlich die Rechtslage aussieht. Und deswegen ist es eigentlich nur ein Einzelurteil. Aber die ganze Geschichte geht halt los mit da im Krankenhaus. Liegt ein Kind, dem sind Körperteile abgeschnitten worden, bei denen kein Grund zu erkennen ist, warum das getan wurde. Weil wir es schon immer so gemacht haben, weil ein unsichtbare behauptete Figur behauptet hat, das wäre nötig. Ja, schön. Ich höre Stimmen, die sagen mir, ich muss Menschen umbringen. Darf ich das auch als Religion begründen? Nein, mit Sicherheit nicht. Na, also genau da ist halt der singende und springende Punkt. Da kollidieren halt die körperliche Unversehrtheit des Kindes, die definitiv beeinträchtigt wird, wenn dem Kind ein Körperteil entfernt wird, ohne dass es dafür einen medizinischen Grund gab. Na, also Ärzte sollten das schon nicht mehr tun dürfen. Weil, ne, das ist dann da, ne, jede medizinische Behandlung ist eine Körperverletzung. Wenn es mit Einwilligung des Patienten passiert, ist es allerdings eine Körperverletzung, die in Ordnung geht. Wenn es ohne Einwilligung des Patienten passiert, ist das schon schwieriger. Und da ist dann halt die Frage, wie sieht denn das aus? Eine unnötige Behandlung, dürfen Eltern da einwilligen? Wo geht's dann weiter? Ne, wenn dann irgendwie die nächste Religion kommt, die vorschreibt, dass 3-jährige Mädchen mindestens BH-Größe Doppel-D zu tragen haben oder zur Not halt, ne, weil 3-jährige Mädchen üblicherweise noch keine BHs brauchen, da halt mit Silikon nachzuhelfen ist. Ja, ne, aller spätestens da fällt einem dann auch auf, so irgendwas funktioniert da nicht. Ja, plus bei dieser komischen Resolution tauchen die Grünen komischerweise nicht auf. Obwohl Volker Beck doch ins Internet noch reingefurzt hat. Das muss doch aber erlaubt sein. Volker Beck, der übrigens Gerüchten zufolge homosexuell ist und sich deswegen von den Bibelstellen besser fernhalten sollte. Sonst kommt da mal jemand mit einem Paket Steine vorbei und will ihm beweisen, dass seine Religion aber verlangt, dass Schwule gesteinigt werden müssen. Bis zum Tode. Aber ja. Ups. So, dann gab es die, genau, das war das dazu. Gestern hat dann auch in der Sondersitzung wegen, weil Spanien Bankenrettung, also Bankenrettung via Spanien, hat der Bundestag dann auch brav noch diese komische Resolution in Richtung Bundesregierung abgefeuert, was allerdings per se erstmal eine Nullaussage ist. So, dann gab es am Samstag die Lamm-Fass-Wahl, weil Bundestagspräsident Lammert regt an, die Wahl der Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts zu reformieren. Das Gericht selbst hatte Anfang Juli die bisherige Praxis gebilligt, bei der ein Bundestagsausschuss die Hälfte der 16 Verfassungsrichter mit 2/3 Mehrheit wählt. Die andere Hälfte bestimmte der gesamte Bundesrat. Lammert meinte in der Süddeutschen Zeitung angesichts der erheblichen Bedeutung, die dem Gericht auch bei der europäischen Integration zukomme, wäre eine Wahl der Richter durch alle Abgeordneten plausibler. Ja, dass eine Wahl durch alle Abgeordnete im Bundestagsplenum auch durchaus heißen kann, dass da mal so bummelig, na, sind wir mal großzügig, 30 Leute in 57 Sekunden, zweite und dritte Beratung, wenn man das denn mal Beratung nennen will, über ein Gesetz abhalten, gerne doch. Ja? Verlangen Sie bitte nicht mehr Demokratie als beim Meldegesetz. Als Sie selber... Okay, Lammert war auch nicht im Haus. Ne? Also ne, verlangen Sie nicht mehr Demokratie, als in anderen Geschichten an den Tag gelegt wird. Und tun Sie mal nicht so, als wäre das demokratisch nicht legitimiert. Es hat ja offensichtlich der Bundestag nicht festgestellt, dass er zu dem Zeitpunkt nicht abstimmfähig war. Also von daher. So, auch am Samstag gab es dann Steuernicht. Spitzenpolitiker der Koalition haben Steuererhöhungen zur Bekämpfung der Schuldenkrise ausgeschlossen. Steuererhöhungen, ganz gleich welcher Art, kämen für die Union nicht in Frage, sagte deren Fraktionschef Kaude der Welt am Sonntag. Er reagierte damit auf einen Vorschlag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zu einer Zwangsabgabe für Vermögende. Bei der irgendwie dran stand, gilt für Krisenstaaten. Seit wann ist Deutschland jetzt schon ein Krisenstaat? Ich dachte, Deutschland wäre das einzige Land, was noch einen Aufschwung hätte. Na, aber hey, Steuererhöhungen kommen niemals in Frage. Das klingt irgendwie wie die Republikaner in den USA. Auf gar keinen Fall. Selbst wenn wir pleite gehen, werden wir keine Steuern erhöhen. Ja, schön. Er findet immer noch irgendwelche Leute, auf die er dann runterlatschen könnte. Und auch FDP-Fraktionsbrüderle erklärte, höhere Belastungen seien gerade in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation kontraproduktiv. Was für eine derzeitige wirtschaftliche Situation meinen Sie? Der Aufschwung XXXXXXXXL, den Sie uns immer verkaufen, Herr Brüderle? Oh, der ist schon vorbei. Echt? Ist noch nie angekommen bei irgendwem. Dann gab es den Zweigraltmeier, weil der Bundesumweltminister Peter Altmaier sieht ohne mehr Einsatz für verpflichtende Klimaschutzmaßnahmen das Ziel, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, in akuter Gefahr. Dieses von Anfang an sehr ehrgeizige Ziel könne nur erreicht werden, wenn alles gemäß Drehbuch verläuft, sagte Altmaier. Was für ein Drehbuch? Hab ich irgendwas verpasst? Gott, ist der lächerlich. Es habe aber viele Rückschläge gegeben. Altmaier trifft sich am Montag und Dienstag mit Ministern aus 35 Staaten in Berlin zum 3. Petersberger Klimadialog. Bla bla. Bla bla. Bla. So, dann gab es den Waffenexport, weil die Bundesregierung nach Presseinformationen den Export von Waffen und Rüstungsgütern vereinfachen wolle und damit der Industrie entgegenkommen. Wie das Magazin Der Spiegel berichtet, befassen sich 2 Referentenentwürfe des Wirtschaftsministeriums mit einer Reform des Außenwirtschaftsrechts. Ziel sei es, deutsche Sondervorschriften aufzuheben, die deutsche Exporteure gegenüber ihren europäischen Konkurrenten benachteiligen. Die damals, um mal Frau Merkels Lieblings, oder nein, ist ja gar nicht ihr Lieblings, aber um Frau Merkel mal zu zitieren, aus gutem Grund eingeführt wurden. Na, jetzt sollen also mal wieder deutsche Waffen in Krisengebiete verkauft werden dürfen, weil es kann doch nicht sein, dass... Na, gut, dass, weil wir es schon immer so gemacht haben, Argument kann man an der Stelle schlecht ziehen, weil da müsste man dann sonst mal dezent darauf hinweisen, dass es da in der Vergangenheit Gründe gab, warum Deutschland keine Waffen irgendwohin exportieren sollte. Warum Deutschland niemals wieder irgendwo in Krieg bringen sollte. Ist das alles schon wieder vorbei? Haben wir nichts gelernt aus der Vergangenheit? Die grünen Bundestagsabgeordnete Keul sagte dem Spiegel, früher hätten Bundesregierungen mal betont, dass es trotz der Harmonisierung in Europa bei den strengeren deutschen Regeln bleiben sollte. Das gelte jetzt offenbar nicht mehr. Habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Dann gab es die Frühmelde, weil die schwarz-gelbe Regierungskoalition in umstrittenen Änderungen im Bundesmeldegesetz übrigens schon früher bekannt gewesen war, als bislang zugegeben. Das zumindest behauptet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe. Bereits Anfang April habe das Bundesinnenministerium auf Wunsch der Regierungsfraktionen von CDU, CSU und FDP Formulierungshilfen für das Gesetz vorgelegt. Darin sei erstmals die umstrittene Widerspruchslösung festgeschrieben gewesen, nach der Meldeämter bezogene Daten grundsätzlich herausgeben dürfen. Außerdem war laut Spiegel in den Hilfen aus dem Innenministerium der neue § 44 Absatz 4 enthalten, der es Adresshändlern erlaubt vorhandenen Daten mit den Meldeämtern abzugleichen, selbst wenn die Betroffenen widersprochen haben. Erstmals sei die Änderung bei der ersten Lesung des Regierungsentwurfs im Bundestag am 26. April öffentlich geworden. Also ein »Wir wussten da alle nichts von« ist schon mal dünn. Wenn natürlich bei der ersten Lesung genauso viele Personen anwesend waren wie bei zweiter und dritter Lesung, dann wundert mich das nicht, dass niemand was mitgekriegt hat. Damals habe der CDU-Abgeordnete Helmut Brandt versehentlich über den Absatz 4 gesprochen, obwohl dieser noch gar nicht im Gesetzestext stand, sondern nur Teil der unter der Hand vereinbarten Änderungen war. Der entlarvende Lapsus sei jedoch keinem so richtig aufgefallen, auch der Opposition nicht. Die Reden waren damals zu Protokoll gegeben und nicht im Plenarsaal gehalten worden. Zu gut Deutsch, über das Gesetz ist im Plenum zu keinem Zeitpunkt gesprochen worden, sondern es sind immer nur Papiere durch die Gegend geschoben worden. Ja, Mensch, dann braucht einen das nicht überraschen, dass sie da Scheiße feststellen. So, am Sonntag gab es dann noch den Plusterhofer, weil Seehofer seine Drohgebärden gegenüber den Koalitionspartnern CDU und FDP verteidigt hat. Bisher habe man für Bayern und die CSU das durchgesetzt, was man wollte, sagte er in der ARD. Seehofer hatte vor 2 Wochen mit einem Koalitionsbruch für den Fall einer zu starken Lockerung der Sparauflagen für Schuldenstaaten gedroht. Genau genommen hat er nicht mit einem Koalitionsbruch gedroht, sondern er hat nur darauf hingewiesen, man werde nicht immer Ja sagen. Der Begriff Koalitionsbruch ist nicht über seine Lippen gelangt. Aber jeder, der irgendwie bis 2 zählen kann, konnte wissen, was er meint, wenn er sagt, er werde nicht immer Ja sagen. Und ohne die CSU hätte die Koalition ja keine Mehrheit. Ja, nee, ist klar. Dann gab es am Dienstag das Beitrauto. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen verlangt, dass die Versicherungen die Höhe ihrer Beiträge wieder selbst bestimmen dürfen. Man sei der Auffassung, dass die Krankenkassen ihre Beitragsautonomie insgesamt zurückbekommen sollten, sagte die Verbandsvorsitzende Doris Pfeiffer mit 3F insgesamt, der Rheinischen Post. Der Spielraum zur Preisgestaltung solle sich nicht nur auf Zusatzbeitrag oder Prämienausschüttung beschränken. Pfeiffer erwartet, dass angesichts der guten Finanzlage der Kassen eine Beitragsautonomie zu sinkenden Beiträgen führen wird. Zumindest bei den Kassen, auf die Bar sonst Druck ausüben will, dass sie halt Geld zurückzuzahlen hätten. Aber das mit der Beitragsautonomie, wer hat das doch gleich noch abgeschafft? Was, Troller Schmidt? Echt? Da war mal was, ne? So, dann gibt es übrigens ein Asylleistungsurteil, weil Asylbewerber mehr Geld bekommen müssen, entschied das Bundesverfassungsgericht. Die aktuellen Leistungen verstoßen gegen das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Genau genommen durfte das eigentlich jeder Vollidiot mitbekommen haben, weil in dem zuletzt 1993 geänderten Gesetz der zu zahlende Leistungsbetrag natürlich immer noch in D-Mark angegeben war. Da konnte irgendwie auch der letzte Vollidiot auf den Trichter kommen, dass vielleicht nach 1993 geringfügige Inflation hätte geben können. Dass also die Beträge schon mal ziemlich offensichtlich mindestens inflationsangepasst gehören. Das BFFG hat dann den Gesetzgeber verpflichteten die Richter, die Leistungen neu zu regeln. Bis dahin gilt eine Übergangsregelung. Seit 1993 sind die Leistungen für Asylbewerber nicht erhöht worden. Während ein Hartz-IV-Empfänger einen Regelsatz von 374 Euro pro Monat erhält, sind es bei Flüchtlingen etwa 220 Euro. Und die werden dann noch nicht mal bar ausgezahlt, sondern so in Gutscheinform. Und dann irgendwie 3,50 Euro als Taschengeld. Hui, gibt es aber nicht alles auf einmal aus. Na, oder anders ausgedrückt, die Regierung hat mal wieder einen Tritt gegen das Schienbein bekommen. Wird da allerdings auch nichts draus lernen. So, dann kommen wir in der Wirtschaft an. Da gab es erstmal die Kritik. Die Zweifel an der Umsetzung der Reformen in Griechenland sind gewachsen. Nach Informationen der Rheinischen Post zeichnet der vorläufige Bericht der sogenannten Troika aus EU-Kommission, Internationalem Währungsfonds und Europäische Zentralbank ein düsteres Bild. Demnach hat die Regierung in Athen bisher nur einen Bruchteil der rund 300 Sparvorgaben erfüllt. Ja, sie schneiden ab und es ist immer noch zu wenig. Ja, weil Wirtschaftswachstum gibt es keins mehr. Die sind in einer dauerhaften Rezession gefangen. Da kommen sie auch nicht mehr raus. Und dann sparen sie immer noch weiter und trotzdem wächst die Wirtschaft nicht. Ja, sowas. So ein Zufall aber auch, ne, dass diese ganze Sparscheiße nie irgendwas helfen konnte. Das durfte vorher eigentlich schon bekannt sein. Inzwischen dürften es eigentlich auch die Troika-Pfeifen merken. Also genau genommen, außer Merkel müsste das eigentlich jeder inzwischen realisiert haben. Warum es immer noch Leute gibt, die sich hinstellen und nach Sparen verlangen, ist mir nicht offensichtlich. Vielleicht gibt es da ja irgendwas, was man sich in seinen Tee tun muss, damit man das realisiert. Dann hat auch Rösler noch rumgefasselt. Er habe das Gefühl, dass sich die Geduld der Troika dem Ende zuneige. Zudem zeigte sich Rösler skeptisch hinsichtlich der Reformtätigkeit des Landes. Ja, ich meine, was passieren wird, wenn man noch brutaler spart, könnte vielleicht auch Herr Rösler mal irgendwann auf die Idee kommen, mal kurz in Geschichtsbüchern zu blättern, ob es sowas schon mal gab, wenn das Volk immer weiter unterdrückt wird. Was wird es wohl irgendwann tun, wenn der Druck groß genug wird? Explodieren, Revolution machen, die Regierung gewaltsam aus dem Amt entfernen. Da haben wir aber viel gewonnen mit. Ja, wenn wir Glück haben, kommt das griechische Volk dann auch nach Berlin und probiert mal aus, ob es irgendwie die körperliche Unversehrtheit von Regierungsmitgliedern beeinträchtigen kann. So, dann gab es Junkernik, weil Eurogruppenchef Juncker das Bundesverfassungsgericht bei der Prüfung des Rettungsschirms ESM zur Eile gemahnt hat. Es sei nicht hilfreich, wenn sich Karlsruhe möglicherweise bis zum Herbst Zeit nehmen wolle, sagte Juncker dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Auch Bundesfinanzschäumler hatte den Richter um eine rasche Entscheidung gebeten. In der Zeitung Welt am Sonntag widersprach der künftige Chef des dauerhaften Rettungsfonds Riekling in einem wichtigen Punkt der Darstellung der Bundesregierung. So könnten Staaten nach seiner Ansicht künftig durchaus aus der Haftung für EU-Notkredite an ihre Krisenbanken entlassen werden. Ah, weil der Witz ist jetzt der, dass man aber immer noch den Staat in Haftung nehmen will, wenn die Banken pleite sind. Ich meine, hallo, das ganze Ding ist nur Bankenrettung. Dass die Staaten dann auch in der Liste auftauchen, das liegt nur daran, dass wir nicht zugeben können, dass es immer noch dieselbe Bankenrettung ist, die wir schon seit Jahren betreiben. Weil dann nämlich vielleicht auch irgendwann mal Leute auf die Idee kommen könnten, die Frage in den Raum zu stellen, wie es denn eigentlich sein kann, dass jahrelang immer wieder Banken mit Geld aufgeblasen werden müssen. Na, auf der anderen Seite gibt es dann da so Konzerne wie Schlecker oder Neckermann, die in die Pleite rutschen dürfen. Und hier werden Banken mit Geld aufgeblasen. Ja, hallo, irgendwas funktioniert da nicht. Na, mal ganz alleine in der Hypo Real Estate sind 150 Milliarden versenkt worden. Tendenz immer noch weiter steigend. Na, die Bad Bank davon, die entsorgt jetzt immer weiter angebliches Vermögen. Aber hey, also, nee, also wir dürfen aber hier gescheiterte Unternehmen retten. Das geht ja mal gar nicht. Mhm, ja. Und was war jetzt an der Hypo Real Estate eigentlich so wichtig? Warum hätte man den Teil, der so wichtig war, nicht da rausholen können? Und den am Leben erhalten und den ganzen Rest einfach mal von der Beatmungsanlage abtrennen und verröcheln lassen? No? Also, aber hey. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Am Sonntag gab es dann den Griech-Shit, weil Bundeskanzlerin Merkel Griechenland aufgefordert hat, die getroffenen Vereinbarungen zur Bewältigung der Euro-Krise einzuhalten. Die Verbindlichkeit von Absprachen sei für sie ein hohes Gut. Auf gar keinen Fall wird es Geld für Griechenland geben, hat sie noch vor der vorletzten NRW-Wahl rumgetönt. Weil das ja viel besser kam. Ja, dann ist in NRW dummerweise die CDU nicht an die Regierung gekommen. Und dummerweise ist Griechenland durch das wir dürfen überhaupt gar kein Geld dahin geben, nicht besser aufgestellt gewesen. Dann musste dann doch irgendwie Geld via Griechenland in die Banken geblasen werden. Na, also Frau Merkel, also die Aussagen, die Sie da tätigen, die haben eine Halbwertszeit, die ist gering. So manch Higgs-Boson hält länger. So. Und da hat Seehofer auch nochmal einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone nicht ausgeschlossen. Sollte Athen gegen die Auflagen verstoßen. Bla, bla, bla. Kluster. Fällt mir dazu spontan ein. Dann gab es einen Ismurmin. Weil das BFFG hat verkündet, die Entscheidung über die Eilanträge gegen den Euro-Rettungsschirm ESM und den Fiskalpakt wird es am 12. September verkünden, gab das Gericht heute in Karlsruhe bekannt. Heute wie am Montag. Also lassen sich also gut Zeit. Weil schlicht und ergreifend die Dinger so groß sind, dass da mal eben ein hingefurztes Schnellurteil keine Lösung ist. Und ein Gauck darf schon mal irgendwas unterschreiben, bevor wir uns eigentlich genau klar darüber sind, was das für Auswirkungen hat. Funktioniert auch nicht, weil es mit der Unterschrift des Herrn Bimbis-Präsidenten bereits rechtlich verbindliche und nicht mehr auflösbare Konsequenzen gibt. Das ist ja gerade der Witz an ESM und Fäkalpakt. Dass die nämlich von jetzt bis zum Ende aller Zeiten gelten sollen. Und entsprechend muss man, bevor man die Dinger dann freigibt, sich erstmal intensiv Gedanken darüber machen, ob das denn eigentlich mit so einem komischen Gesetz mit dem Vornamen Grund kompatibel sein kann. Dafür gibt es so ein BFFG. Das ist genau dafür da. Und deswegen wird es bis 12. September dauern, bis da ein Urteil verkündet wird. Dann hat Bayern auch mal wieder rumgeplustert und vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Länderfinanzausgleich verkündet, vor dem BFFG gegen den Länderfinanzausgleich klagen zu wollen. Mehr haben sie nämlich eigentlich nicht getan. Sie haben erst rumgetönt, ja, wir wollen das beschließen, dass wir das wollen. Dann haben sie beschlossen, dass sie das wollen. Aber die Klage wird sowieso erst irgendwann im Herbst fertig. Warum sie da irgendwie große Wellen machen, ist eine interessante Frage. Vor allen Dingen, weil irgendwie die Aussagen von wegen das arme Bayern, das würde ja die bösen Schuldenstaaten subventionieren. Das arme Bayern hat die aktuellen Regeln übrigens damals unter einem Herrn Stoiber so haben wollen. Sich hinzustellen und zu sagen, nee, aber das wollen wir jetzt doch nicht mehr, ist ein bisschen dünn. Mal ganz davon abgesehen, dass man auch mal dezent darauf hinweisen darf, dass bis ins Jahr 1987 jedes Jahr Bayern Geld aus dem Länderfinanzausgleich bekommen hat. Erst seit 1987 gibt es nicht mehr regelmäßige Zahlungen an Bayern, sondern die Menge Geldes, die aus Bayern an andere Länder geht, ist dann tatsächlich größer. Ja, kann man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Könnte man einfach mal auf die Idee kommen, ja, das habt ihr aber so gewollt. Also, ne, weil wir es doch schon immer so gemacht haben. Dann gab es einen Pöbersmin, weil schwarze Gelder bei der Zeitplanung des Bundesverfassungsgerichts auf Unverständnis wirft. Mehrere Abgeordnete von Union und FDP äußerten sich verärgert darüber, dass die Karlsruher Richter ihre Entscheidung ausgerechnet am 12. September verkünden wollen. Denn an diesem Tag findet im Bundestag auch die Haushaltsdebatte zum Kanzleretat statt. Das Bundesverfassungsgericht sagt, in Karlsruhe habe man den Termin der Generaldebatte nicht im Blick gehabt. Ja und? Ich meine, hallo? Bloß weil die Damen und Herren Abgeordneten dann an dem Tag sich echauffieren wollen. Ja und? Mei, es reicht doch auch mit 20 Figuren da irgendwie ein Gesetz durchzuprügeln. Da braucht ihr doch gar nicht anwesend sein. Außerdem, Debatten werden doch einfach nur zu Protokoll gereicht. Hallo, ihr braucht doch gar nicht vorne hinstellen. Meins davon abgesehen, da hört doch eh keiner zu. So, dann gab es einen HSBC-Tritt, weil nämlich der nächste Bankenskandal aufgetreten ist. Nach massiven Vorwürfen des US-Senats gegen die britische Großbank HSBC ist der Chefaufseher für die Einhaltung der Unternehmenskultur zurückgetreten. Der US-Senat hatte die Bank zuvor beschuldigt, über Jahre hinweg Geldwäsche ermöglicht und sogar die Finanzierung von Terrorismus begünstigt zu haben. Durch windige Transaktionen aus Ländern wie Mexiko und Nahost sollen HSBC-Filialen demnach auch Drogenhändlern in die Hände gespielt haben. Der zurückgetretene Manager David Bagley gab die Probleme vor dem Ausschuss zu. Aber hey. Und dann gab es eine Schlecker-Ermittlung, weil nämlich die Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen der Pleite der Drogeriemarktkette Schlecker ein Ermittlungsverfahren gegen Anton Schlecker und 13 weitere Beschuldigte eingeleitet hätte. Es gehe um den Verdacht auf Untreue, Insolvenzverschleppung und Bankrott, sagte eine Sprecherin in Stuttgart, weil Gerüchten zufolge eine größere Menge Vermögen von dem Unternehmer Herrn Schlecker an seine Anverwandten übergangen wurde, bevor dann offiziell das Unternehmen erklärt hat, pleite zu sein. Oh, huch. Das ist aber nicht nett. Und von Mittwoch. Gestern gab es dann die Spahn-Stimmung, weil völlig überraschend der Bundestag mit Nicht-Kanzlermehrheit aber genickt hat. Spanien oder via Spanien darf auch die Deutsche Bank wieder Geld vom Staat bekommen. Übrigens das nächste Mal, dass sich irgendein deutscher Bankvertreter hinstellt und argumentiert, man hätte aber gar kein Geld von den Staaten bekommen, dürfte der durchaus mal gefragt werden, wie es denn aussieht mit so Bankenrettungen via Spanien oder Griechenland. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es gleich Sirenen. Nämlich Arimathea mit dem Titel Sirens. Der beginnt auch mit solchen. Das gehört da, glaube ich, auch so. Das ist nicht irgendwie ein Alarm draußen. Don't be alarmed. Der ist 4 Minuten 33 lang. Gefunden beim Podsafe Music Network und laut ID3-Tags gehört er zum Album Tried by Fire von Arimathea. Gefolgt ist das Ganze dann vom 12.07., also quasi letzte Woche, zum Meldegesetz in 4 Minuten 25 und hat nicht Unrecht, zumindest nicht ganz. Also genau genommen hat er mehr Recht als Unrecht. Und das reicht mir dann auch schon. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr irgendeine Form von Reaktionen auf das, was ich hier so von mir gegeben habe, in meine Richtung loswerden wollt, gibt es derer wieder mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel eine E-Mail schreiben an compiblog@gmail.com. Ihr könntet einen Kommentar formulieren, den ihr im compiblog.de unter den Eintrag von Kompott 329 Teil 2 posten könntet. Oder ihr könntet einen Tweet at Kompott adressieren. Oder mich bei Google Plus anquatschen. Schräg von der Seite bitte. So, dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Sirens von Arimathea und dem Querschen-Meldegesetz und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
the fear sprint of my spine. I prayed for the concrete to morph into a bed. I'm sleeping on stacks of paper instead, covered in plastic to save me from the rain. What do I turn to cover my pain? I'm searching for months now. What did I find? Only disease, numbing, and my mind. I'm trying to cover this hole.
Jetzt wieder so eine Geschichte, nach der man sich fragt, wem kann man eigentlich noch vertrauen? Dem Bundestag vielleicht, der hat sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Da beschließen die Abgeordneten ein Meldegesetz, das den Einwohnermeldeamt erlaubt, unsere Daten zu verkaufen. Das einzig Beruhigende daran, es sind ja nicht alle Abgeordneten so schlampig, sowas einfach zu beschließen. Im Gegenteil, es sind nur ein paar wenige.
Danke, wer stimmt dagegen? Danke, wer enthält sich? Der Gesetzentwurf ist angenommen.
Fertig war das Gesetz. Parallel lief im Fernsehen übrigens das EM-Halbfinale Deutschland-Italien. Horst Seehofer ist total empört über dieses Pfuschgesetz.
Jetzt hoffe ich nicht, dass CSU-Abgeordnete daran beteiligt waren. Das wäre nicht schön.
Herr Seehofer, es ist nicht schön, denn der CSU-Abgeordnete Hans-Peter Uhl höchstpersönlich hat den entscheidenden Satz per Änderungsantrag ins Gesetz reinschreiben lassen. Und nicht mal die Opposition hat auf die CSU-Abgeordneten aufgepasst. Das ist gemein. Wo sind eigentlich die Grünen, wenn man sie mal braucht?
Ja, natürlich waren wir da. Entschuldigung. Natürlich, wir haben geredet, wir haben abgestimmt.
Aha, ja. Aber warum hat die Frau Alarmstufe Rot nicht zugleich bei der Sitzung lauthals Zeter und Mordio geschrien?
Ich war persönlich nicht da, weil ich sozusagen mir das Fußballspiel angeguckt habe.
Sozusagen angeschaut. Naja, immerhin ehrlich. Aber mal ehrlich, Wenn der Bundesrat dieses Gesetz jetzt nicht stoppt, dürfen die Einwohnermeldeämter unsere Daten verkaufen an Adresshändler. Und dann ist auch nichts anders als wir jetzt, weil wir bekommen die Daten so oder so. Geil. Servus. Ich bin die Renate von der Internet-Community. Wir duzen uns da alle. Und du bist der Christoph, gell? Ich weiß Bescheid, brauchst nichts zu sagen. Die Renate weiß alles. Über wen? Über dich und über die meisten anderen auch. So, Christoph Süß, gell? Christoph mit PH, gell?
Ja, mit PH.
Ah, du magst Romani von der Uta Danella. Ich auch, liebes Romani, lade ich mir so gerne aufs E-Book. Ich bin auch so eine romantische.
Nein, das muss ein Irrtum sein.
Das ist kein Irrtum. Schau, da am 25.05. Sehnsucht nach Liebe bei Amazon bestellt. Und dann am 6.06. Himmel der Sehnsucht. Und dann noch hier.
Ja, natürlich. Das waren Geschenke. Ansonsten lese ich ja mehr so Sachbücher.
Okay. In meiner Akademiker-Datenbank bist du aber gar nicht drin.
Nein, ich habe mein Studium
abgebrochen, da steht's ja.
Sag mal, wer sind Sie denn eigentlich?
Ich bin die Renate, habe ich doch gesagt, von Data Consulting. Wir liefern die Datensätze, Sie das Produkt. Wir bringen zusammen, was zusammengehört.
Im Internet?
Ja. Und auch in der Ding, also in der Realität, gell? Also wenn du zum Beispiel beim Gewinnspiel mitmachst oder beim Dating-Ding nach einem Partner suchst, Frau, Mann, Hund oder was. Oder wenn du online shoppen gehst, die ganzen Daten, die was du raushast, also ob du Akademiker bist oder katholisch oder schwul oder beides oder ob du Keramik magst oder Schweinesülze oder karierte Socken, was weiß ich. Die ganzen Daten, die sammeln wir, dann machen wir ein Profil und dann kriegst du nicht mehr jede Schmarrnwerbung, sondern eine Werbung für genau das Produkt, das was zu dir passt.
Und wieso bekomme ich dann immer Werbung für Viagra?
Ja, weil du einmal auf Facebook einen Freund gepostet hast. Ich krieg beim besten Willen keine mehr.
Ja, das reicht schon, das war im letzten Jahr nach meiner...
Das muss jetzt wirklich nicht jeder, also... Geht's wieder?
Was?
Ach so, ja. Das updaten, gell, kann wieder. Meist ist halt immer schwierig, die Daten auf dem neuesten Stand zu halten, gell. Deswegen wäre es ja auch schön, wenn der Staat mit seinen Adressen vom Einwohnermeldeamt mitmacht, gell. Aber wenn ich das auch wurscht.
Ja, dann sind Ihre Datensätze halt falsch, oder? Sind egal.
Nein, wir kriegen schon immer raus, was wichtig ist. Wenn wir zum Beispiel eine Adresse wissen wollen, dann schicken wir eine Anfrage unserer Subfirma sharkincassokill.com ans Einwohnermeldeamt. Und wenn wer Schulden hat, dann darf der Gläubiger immer wissen, wo der Schuldner wohnt. Kein Problem, weil ja jeder Schulden hat, gell?
Ich habe
einen Kredit offen über...
Ja, es ist schon recht. Aber was ist mit dem Datenschutz?
Mit dem Daten... Mit dem Daten. Mit dem Daten, weil du bist gut. Ja, der ist uns schon wichtig.
Das ist ja eine blöde Kuhfrau, unverschämt. Datenschutz ist nicht komisch.